Ja,
jetzt habe ich mal zwei Metaphern, an was mich dieses Buch erinnert hat. Kennst du dieses Bild? Das ist wie so ein Meme, wo so die vordere Hälfte eines Pferdes so als Schwarz-Weiß-Foto ist und jemand malt dann weiter und hinten ist es wie so ein Strichmännchen.
So eine Kinderzeichnung.
Und dann ist es, dann steht da irgendwie drüber so mein Abstract und meine tatsächliche Dissertation oder so.
Ja.
Und ich finde, so ist es hier auch, mein Konzept und meine Ausarbeitung.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne. Na?
Na, ich bin heute total fokussiert.
Sehr gut.
Und konzentriert. Und du?
Auch. Du, wir wollten doch eigentlich mal noch neben dem Podcast-Buch noch ganz kurz sagen, was liest denn du sonst noch so für gerade, Fabienne?
Ah, stimmt, das hatten wir vor, gell?
Ja.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe gerade angefangen, Blood Meridian von Cormac McCarthy zu lesen. Oh. Für ein Seminar, das ich im Sommersemester mal wieder gebe. Hey, an der Uni.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, ich finde es furchtbar. Also ich finde, es ist halt so von 1985, aber auf Seite 50 kommt so eine Beschreibung von so unter Anführungszeichen Wilden, so bezeichnet. Also quasi Native Americans. Und die ist einfach nicht nur extrem rassistisch, sondern auch historisch einfach falsch. Also da geht es um so Ende 19. Jahrhundert und so quasi die letzten Kriege, also Grenzgebiet, heutiges USA-Mexiko-Grenzgebiet. Und das war ja auch, da gab es ja auch die Apachenkriege. Und das waren sozusagen die letzten...
Widerstand.
Ja, genau, das war der letzte Widerstand gegen die weiße US-Armee. Und ich finde es krass. Und ich frage mich so, das wird ja so voll als eins seiner Meisterwerke gehypt. Und ich finde es, es kann man eigentlich... Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch lesen kann. Anyway, sorry.
Ja, aber dass Leute nur für gute Sachen gehypt werden, ist ja leider nicht der Fall.
Ja, as we know, Hashtag Kairos.
Genau, oder...
Hashtag
diverse abendländische andere.
Literatur. Ja, genau.
Let's not get into it.
Was liest du?
Ich habe jetzt kurz zwischengeschoben. Ich habe mich dem Hype hingegeben und habe Caroline Wahl 22 Bahnen gelesen.
Und was ist da so der Hype?
Ja, es ist so ein guter Badewannen-Read auf jeden Fall. Also es war jetzt schon...
22 Bahnen?
Ja, kann man gut lesen.
In der Badewanne?
Aber weiß ich nicht. Glaube ich, werde ich jetzt in einem Jahr auch nicht mehr dran denken. Wahrscheinlich. Also so ein bisschen so, es war voll enjoyable, aber mich hat es jetzt nicht auf einer super tiefen Ebene gepackt. Aber ich würde es trotzdem, wenn jetzt jemand sagt, brauch was Nettes für einen Urlaub oder so. Oder für einen Zug, kann man es mal gut lesen.
Und vielleicht ja auch, weißt du, wir hatten doch in der Geburtstagsfolge, hatten wir doch über die eine Frage gesprochen, so softe Wohlfühllektüre abseits der Wissenschaftsbrille. Mhm. Maybe that's a treat.
Genau, voll. Ich glaube, da muss man jetzt keine Doktorarbeit drüber schreiben, aber habe auch schon weniger gute Sachen gelesen, sagen wir so.
Zum Beispiel Blood Meridian von Cormac McCarthy. Nun gut, schön.
Was besprechen wir denn heute, Fabienne?
Ja, heute sprechen wir über einen russischen Roman oder einen Roman einer russischen Autorin. Wobei, ob das ein Roman ist, können wir mal wieder drüber streiten. So. Und zwar heißt das Buch Die Wunde auf Russisch Rana von Oksana Wasjakina. Oksana Wasjakina wird 1989 in Ust-Ilimsk geboren. Das ist ganz am äußersten Ende von Sibirien oder von Russland, also far, far, far.
Oder
far
am Anfang, out. Je nachdem, wo man herkommt, du.
Ja, stimmt. Bitte, schon wieder diese eurozentrische oder vielleicht sollte man sagen moskauzentrische Perspektive.
Ja.
Yes. Genau, sie studiert Lyrik am Maxim Gorki Literaturinstitut in Moskau und studiert außerdem Performance an einer Performance School in Moskau auch. Sie bezeichnet sich selbst als Lyrikerin, feministische Aktivistin, Künstlerin und Kuratorin. Ihre Gedichte wurden in zahlreichen Literaturzeitschriften veröffentlicht und auch als Gedichtbände. Und sie erhielt auch zahlreiche einige Preise schon, zum Beispiel 2019 den prestigiösen Lyzeum Pushkin-Preis für ihren Gedichtzyklus Als wir in Sibirien lebten. Ihr erster Gedichtband Women's Prose wurde ins Englische auch übersetzt unter dem Titel Women's Prose und war shortlisted für den Andrei Belli-Preis. Und 2017 hat sie dann ein Langgedicht verfasst, das heißt Winds of Rage. Und das hat sie zuerst so ein bisschen DIY-Punk-mäßig selber gedruckt und verteilt. Und das ist so ein, und genau, das findet man auch im Internet in einer englischen Übersetzung. Und das hat sie dann eben so verteilt, so ein bisschen so eben wie so Underground-Fanzine-mäßig. Und da geht's aus so einer kollektiven weiblichen Perspektive unter anderem um patriarchale Gewalt.
Spielt es auf Wind of Change an? Schon, oder?
I don't think so.
Ich glaube schon, aber das war doch schon der Song, der sozusagen einleiten sollte, dass die Sowjetunion zerbricht oder da halt ein Umschwung stattfindet, oder?
I do not know. Ich meine, das Thema ist ja dann nicht Sowjetunion, sondern...
Ja, aber trotzdem Umbruch und Revolution. Ja. Und
ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob irgendjemand außerhalb von Deutschland Wind of Change kennt.
Da gibt es einen ganzen Podcast drüber. Ich glaube vom, nicht BBC, so, einen amerikanischen Podcast über das Lied über Wind of Change.
Ah,
ist ganz interessant.
I take everything back.
Ja.
Also ich, um auf deine Frage zurückzukommen, I do not know.
We don't know.
No.
Okay.
But wouldn't it be nice? Und 2021 erscheint dann eben Die Wunder, ihr erstes Werk in Prosa. Und das ist ganz wichtig. Das wird auch in dem Buch selber thematisiert, warum das wichtig ist. Kann man vielleicht noch drüber reden. Und das fand ich ziemlich lustig. Vielleicht ist es aber auch ein Übersetzungsfehler. Also es war nominiert für den Big Book Award, was ein Preis für Prosa in Russland ist. Und also ich habe sozusagen gefunden, dass der Name des Preises Big Book Award ist, was ich nicht gut finde, aber
I
sorry.
Like big books and I cannot lie.
That's a big book. You should get an award for it. Dabei ist es gar nicht so big.
Also yeah, so wie der Fat Bear Award.
Was ist der Fat Bear
Da wird
Award?
Jedes Jahr der dickste Grizzlybär vor dem Winterschlaf, der sich quasi am fettesten gefressen hat, gewählt.
Little did the bears know that there is a Fat Bear Award. We're just doing our thing, you know. Genau, also 2021 erscheint eben Die Wunde. Und es gibt schon zwei sozusagen Nachfolgebände, nämlich Die Steppe 2022 und Rosa 2023. Und in dem ersten Buch, das wir ja heute auch besprechen, Die Wunde, geht es vor allen Dingen um ihre Mutter, also um die Mutter der Autorin. In Die Steppe geht es vor allen Dingen um den Vater und in Rosa geht es um ihre Tante, also die Tante der Autorin, die Schwester der Mutter. Die Wunde wurde 2023 ins Deutsche übertragen und ist bei Blumenbar erschienen und wurde von Maria Raya übersetzt. Und Die Steppe ist auch schon auf Deutsch ebenfalls bei Blumenbar und ebenfalls von Maria Raya übersetzt erschienen. Nur für den Fall, dass ihr so voll hooked seid und euch denkt, ich finde es ja auch manchmal ganz cool, wenn man so weiß, oh, das Buch hat mir voll gefallen und es gibt schon sozusagen wie so ein Sequel.
Ich kann mich noch weiter reinarbeiten.
Ja, genau. Worum geht's? Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Mhm. Eine junge Frau bringt die Asche ihrer Mutter nach Sibirien, um sie in ihrer Heimatstadt Ust-Ilimsk zu bestatten. Von Wolgograd nach Moskau, von Moskau nach Novosibirsk und Irkutsk mit dem Flugzeug und dann mit dem Bus durch die Taiga. Es ist eine Reise durch die harte post-sowjetische Realität und zugleich eine Suche nach der Herkunft und Identität der Ich-Erzählerin. Also was dieses Buch nicht ist, kann ich schon mal sagen, ist ein Roadtrip. Ich finde nämlich, ehrlich gesagt, um gleich mal so ein bisschen so...
Ja, so denkt man erstmal.
Ja, ich finde der Klappentext und auch so, wie das Buch so ein bisschen beworben wird, suggeriert halt irgendwie so ein so Roadtrip-mäßig, vielleicht auch so ein bisschen, weißt du, so Everything is Illuminated Style. Und das ist es gar nicht, also zumindest nicht in so einer linear erzählten Fashion. Also, wenn ihr dieses Buch zur Hand nehmt, weil ihr denkt, nice, hätte ich voll Bock drauf, so ein bisschen vielleicht so was Skurriles, Roadtrip-mäßiges zu lesen. Nein, es ist nicht ein russisches On the Road.
Nee, und ich finde auch dieses post-sowjetische Realität, ich meine, klar, das kommt am Rande irgendwie vor, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das ein krasses Thema des Romans ist.
Ja.
Also ich finde, der fokussiert sich schon sehr auf Identität der Erzählerin und Beziehungen und Menschen, aber nicht so sehr auf Landschaft oder Realität sozusagen.
Ja, das wird eher so en passant erzählt. Aber das ist schon, ich glaube, da sind wir schon in the heart of things, weil natürlich die Frage ist, wenn es darum nicht geht, worum geht's dann? Und also was schon sehr zentral ist, ist natürlich, und das Buch beginnt auch damit, ist der Tod der Ich-Erzählerin.
Nee, nicht der Tod der Ich-Erzählerin.
Entschuldigung, der Tod.
Der Mutter der
Ich-Erzählerin. Der Mutter der Ich-Erzählerin. Oh, 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 oh. Da sind wir ja schon mitten im Thema. Das Buch fängt eben damit an, mit so einer Szene, die Mutter ist tot und die Ich-Erzählerin versucht das eben so zu begreifen. Und es ist dann noch so ganz raw, dieser Tod und diese Trauer. Und von da aus entspinnt sich zwar schon einerseits so dieses, also es gibt tatsächlich dann so diese Thematik von die Asche der Mutter wird oder will sie schlussendlich in ihre Heimatstadt zurückbringen. Aber das ist vor allen Dingen so eine Erkundung, also einerseits dieser Trauer und diese Trauer gestaltet sich schon ein bisschen schwierig, kann man sagen, weil diese Mutter-Tochter-Beziehung vielleicht nicht ganz so leicht war. Okay. Und um das zu begreifen oder eben vielleicht auch diesen Tod zu begreifen und diese Trauer zu bewältigen, schreibt Oksana Wasjakina eben dieses Buch und widmet sich dabei unter anderem oder versucht dabei unter anderem einerseits so ihre eigene Identität in Relation zur Mutter, aber vor allen Dingen auch in Bezug auf ihr lesbisches Begehren. Also es erzählt auch so ein bisschen ihr eigenes vielleicht Coming Out oder Coming to Terms mit ihrem lesbischen Begehren. Also was sozusagen im Russland der 2000er und 2010er Jahre Schule nicht einfach ist. So. Also sie versucht damit zu Terms zu kommen und dann eben auch gleichzeitig so ein bisschen diesen Hintergrund oder diese Beziehung zur Mutter vor dem Hintergrund, ja, im Grunde feministischer auch so Theorien zu begreifen. Ja. Also es kommt ja schon gleich am Anfang als Zitate, werden zwei zentrale Autorinnen oder Denkerinnen der sogenannten Écriture Féminine zitiert, nämlich Luce Irigaray und Julia Kristeva. Und das sind so im Grunde so zentrale Texte oder Denkerinnen, die versuchen, weibliche Identität und weibliches Schreiben jenseits von so sehr stark männlich-patriarchal kodierter psychoanalytischer Theorie vor allen Dingen zu begreifen. Vielleicht sage ich dann, wir können ja dann vielleicht nochmal drüber sprechen, was das auch mit der Mutter zu tun hat und warum das gar nicht so unwichtig ist, genau. Aber das ist so ein bisschen so das Panorama. Und ich finde es interessant, weil ich meine, genau, ich habe das jetzt so sozusagen so ein bisschen eingeleitet. Also es geht nicht um diesen Roadtrip, aber eben, worum geht's dann? Und ich habe so das Gefühl, das Buch changiert so ganz stark. Also deswegen auch wieder so dieses, ist es ein Roman oder nicht? Also das Buch hat auch immer wieder so essayistische Passagen. Also es werden wirklich so essayartige Teile eingespannt. Ganz in der Mitte ist auch ein Gedicht, das sie unmittelbar nach dem Tod der Mutter geschrieben hat. Also es ist sehr stark fragmentiert, aber jetzt nicht so fragmentiert im Sinne von, es springt jede Seite irgendwie woanders hin. Also jetzt anders als zum Beispiel die Argonauten oder Maggie Nelson, sondern eher so, es gibt unterschiedliche Genres, die ineinander greifen. Und das ist auch von den Zeitebenen her. Deswegen finde ich auch diese Linearität der Reise so irreführend, weil es hat schon eben so am Anfang die Gegenwart unmittelbar nach dem Tod. Und am Ende kommen wir schon bei dieser Beerdigung der Asche raus. Aber dazwischen gibt es eigentlich so ganz, also so die Zeitlichkeit der unterschiedlichen Kapitel ist gar nicht immer so klar. Und es springt dann, also einerseits in der Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Aber ich habe so das Gefühl, selbst bei mir manchmal, dass ich so gar nicht so genau wusste, wann bin ich jetzt eigentlich? Oder am Ende werden dann, oder gegen Ende werden dann noch so Sachen nachgeliefert, die eigentlich chronologisch eher am Anfang stehen. So, also genau, es ist so auf vielen Ebenen verwebt es eben, also es ist gegen das lineare Erzählen, gegen so einen Spannungs- oder Handlungsbogen und dann eben auch gegen so ein einheitliches Genre, würde man sagen. Jetzt könnte man sagen, what's new? Das kennen wir doch schon. Aber ich finde, es ist schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, es ist schon nochmal irgendwie anders, weil, sorry, jetzt rede ich so lang. Sag du doch erstmal was. Ich mach mal kurz einen Punkt.
Ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, während du geredet hast, wie ich mich jetzt in der Diskussion verhalten soll. Aber ich glaube, ich rück einfach gleich raus mit der Sprache, I hated it.
Ah ja.
Einfach, dass wir ehrlich miteinander sind.
And we know where we're starting from.
Mich hat's gar nicht, ich weiß, dass du es, ja, hast es ja vorgeschlagen, weil du es wahrscheinlich gut oder zumindest interessant fandest.
Ja.
Also ich gehe mit allem natürlich mit, was du jetzt gesagt hast und das ist mir natürlich auch alles aufgefallen, aber ich finde, wir müssen echt nochmal besprechen, inwiefern die Sachen, die da, glaube ich, auch absichtlich gewählt wurden, dann auch gut gemacht wurden. Also ich finde, sozusagen ein Programm zu haben von, einer anderen Erzählweise, die nicht linear und nicht, weißt du, ja, sei es patriarchal oder sei es irgendwie konventionell ist. Das ist das eine. Und dann ist, finde ich, aber trotzdem noch die Frage, hat man es gut gemacht? Mhm. Und ich glaube, wie du hast jetzt Maggie Nelson genannt, ich glaube auch, gerade wenn man nicht linear oder so schreibt und oder auch versucht, mit Konventionen zu brechen, dann muss man das trotzdem sehr, sehr sorgfältig und sehr gut machen, damit das Produkt gut wird. Und ich habe echt das Gefühl, ich habe mich nicht informiert, aber mein Eindruck, du kannst jetzt mal sagen, weil ich glaube, du hast dich mehr eingelesen, ist, das Buch wurde sehr schnell in einem runtergeschrieben und dann nicht wieder groß editiert. Sie hat ja auch geschrieben irgendwie, dass sie wollte es innerhalb von 2 Monaten schreiben. Und ich finde, das ist ein nice first draft. So. Meiner Meinung nach hätte man jetzt 2 Jahre Arbeit reinstecken müssen, damit das einlösen kann, was es sich irgendwie dann behauptet, vorgenommen zu haben. Weil ich finde, also vielleicht noch mit dem Thema Trauer anzufangen. Es geht ja los und wir wissen relativ schnell, die Mutter ist verstorben und hatte einen, glaube ich, 3-jährigen Kampf gegen Brustkrebs, ne, was ja auch eine große Leidensgeschichte war. Und das ist natürlich sehr schwierig und krass für die Person, aber auch für die Angehörigen. Und dann ist diese Trauerphase und man hatte eine komplizierte oder schlechte Beziehung mit der Mutter und trauert trotzdem. Und das finde ich ja eigentlich einen total interessanten Aufhänger erstmal für eine Erzählung. Und ich finde, das wird ja auch ungefähr bis zur Hälfte ist das Buch. So. Und dann wird sich überlegt, es ist nicht deep genug. Weißt du, dann kommt irgendwie diese Überlegung rein. Also ich finde auch dieses, da kommt ja das Thema, wie schreibe ich, wer bin ich, wie schreibe ich meine Mutter und wie kann ich über mich schreiben? Also das, finde ich, ist wie so ein Afterthought. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist. Also es ist wie so, es ist ihr irgendwie spät eingefallen und dann wurde das auch noch mit rein. Und dann, mir war es irgendwie nicht genug für das, was es proklamiert. Ich kann jetzt, also ich müsste jetzt schon einen zu umfassenden Rundumschlag machen, aber jetzt erstmal das als mein erstes Statement, dass ich das irgendwie wie so ein Draft finde oder wie so einen ersten Entwurf und dann schnell rausgehauen. Und es passen für mich ganz viele Teile nicht zusammen und weil es nicht zusammenpasst, bin ich dann am Ende auch gar nicht mehr bereit gewesen als Leserin, mich so krass darauf einzulassen, auf diese gezwungen großen Themen, die dann auf den letzten paar Seiten irgendwie noch hinterhergeschoben werden. Ich kann meiner Mutter nicht in die Augen schauen, ich kann nicht du zu ihr sagen. Also das kommt irgendwie so ganz spät und viel zu aufoktroyiert. Es kommt ja auch an ganz vielen Stellen das, was du hast und was ich auch manchmal hasse. Ich erkläre euch jetzt, was dieses Buch ist. Und hier habe ich, und sie sagt, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar explizit, ich habe hier diese Metapher jetzt gewählt, um euch zu, also wo ich mir denke, sorry, ich brauche keinen Kommentar zu deinem eigenen Buch. Mach's doch vernünftig, dann kriege ich es selber mit.
If you need to explain your outfit, it's not working.
Ja, genau, so habe ich mich auch gefühlt. Also das sind jetzt erstmal so meine verworrenen ersten, schon auch ein bisschen genervten Beobachtungen.
Zu deiner Anmerkung zitiere ich Seite 222, weil das ist ja das Gute bei solchen Büchern, die haben immer schon die Antwort auf die Kritik schon mit drinnen. Seit einem halben Jahr schreibe ich an meiner Geschichte und alles an ihr erscheint mir belanglos, zerstückelt, nicht vollwertig. Das Narrativ ist in verschiedene auseinanderstrebende Bächlein der Erinnerung zerschmolzen, der Rhythmus ist gestört, in das Buch sind Gedichte und Essays eingegangen. Es zerfällt und erscheint mir nicht besonders schlank und klar. Es hat keine Ähnlichkeit mit den Büchern, die man für gewöhnlich liest und liebt. Es finden sich keine konstruierten Figuren und komplexen Handlungsstränge darin. Wenn ihr eine Spannung spürt, dann kommt sie nicht vom angestrengten Nachdenken darüber, wer wohl der Bösewicht ist oder worauf das alles hinausläuft. Ihr wisst bereits, meine Mutter ist tot. und so weiter und so weiter. Die Spannung, die der Text in euch auslöst, resultiert nicht aus der Arbeit einer Dramaturgin, sondern aus der Arbeit des Lebens, eines Körpers und der Gefühle, aus der Arbeit beim Versuch, euch etwas zu erzählen, das ich weiß und das ich nicht weiß, aber zu verstehen suche.
Nein, das ist nicht genug. Nein, also erstens mal sozusagen...
Hey, und dann sagt sie noch, ich fühle immer noch nicht das Recht zu schreiben und zu sprechen. Nein, Scherz, sag weiter, sag du.
Darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass es irgendeine Spannung oder auch Bösewicht, ne? Es gibt ja nicht den Kriminalroman und sonst nichts sozusagen. Mhm. Es gibt ja diese Art von Büchern. Das ist ja auch nicht also so neu, wie sie tut, über das Ich, über das Schreiben, über das Selbst, über den Körper, über die Mutter zu schreiben. So neu ist es nicht und das haben Leute schon erfolgreich gemacht. Das finde ich ist jetzt eine feige Ausrede. So ja, sorry Leute, es ist jetzt halt kein Spannungsroman, das kriegt ihr hier nicht. Also wie gesagt, das, was sie am Anfang macht, dieses, ich bin im Prozess der Trauer und habe sehr komplexe Gefühle da dazu und nehme euch da jetzt mit und es gibt kein sozusagen kein Ziel, auf das wir jetzt hierhin erzählen. Das ist ja voll in Ordnung, die Mutter ist schon tot. Das ist alles nicht das, was mich stört, sondern es ist eher wie so eine nachträgliche, dann noch auch diese theoretische Aufladung der Sachen, die dann schon geschrieben wurden. Meiner Meinung nach hat das nicht gut funktioniert.
Ich verstehe voll, was du meinst und ich glaube, in manchen Aspekten würde ich mitgehen. Ich finde auch, das Buch hat, sage ich mal, unterschiedliche Intensitäten und manche Sachen holen mich mehr ab als andere. Mhm. Ich war dem Buch gegenüber nachsichtig. In der Hinsicht, ich hatte so den Eindruck beim Lesen, sie entdeckt ja im Grunde für sich die Écriture feminin und ist so voll so, wow, wie cool, dass es dieses Ding gibt und erzählt uns dann alles. Oder dann gibt es auch so einen Essay, da geht es um den Mythos, um den Arachne-Mythos, der ja so einer der wenigen weiblichen poetologischen Mythen ist. Also wie man sozusagen das Schreiben als Weben, als eine weibliche Tätigkeit, also Arachne, um es vielleicht... Wenn ich es richtig zusammenkriege, ist so eine Figur, die ähnlich wie Penelope in der griechischen Mythologie, die webt, an so einem Teppich webt und daraus ein Muster entstehen lässt. Und die wird dann aufgrund von irgendwas, also Arachne wird bestraft und wird dann zu einer Spinne und webt dann aber sozusagen die Geschichte ihre Geschichte in ihrem Spinnennetz. Also so. Und das sind so Sachen, wenn man sich halt aus einer westlichen Perspektive oder einer mitteleuropäischen Perspektive schon mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, ist man so ein bisschen, ist jetzt nicht ganz so neu. Aber ich frage mich schon, weil du gesagt hast, ja, das haben schon ganz viele Leute gemacht, aber ich weiß nicht so genau, wie kommen das jetzt zum Beispiel in der russischen Literatur ist, weißt du? Und ob das nicht so ein Diskurs ist, den wir jetzt natürlich, weil der ja auch in den letzten 10, 15 Jahren, gerade im Bereich der Autofiktion, und ich meine, Maggie Nelson, Just Comes to Mind, im Bereich der Autofiktion und des Queeren, aber wir können ja auch an Kim de Lorison Blutbuch denken, so, das sind ja alles, und ich meine auch da, Kim de Lorison in Blutbuch sagt ja auch, ja, und ich mache jetzt so eine queere Geschichte, und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ja, inwiefern ist das einfach nur so eine moderne Poetik, die es im Grunde schon seit der Jahrhundertwende gibt, ja, so. Ich finde auch, es gibt wirklich Passagen in dem Text, die mich auch so ein bisschen, ich sag mal, jetzt nicht so abgeholt haben, aber eben dafür gibt es schon sehr starke Passagen und in Summe, also klar kann man dann immer, da hatten wir ja auch schon öfters drüber geredet, ja, inwiefern ist es, sag ich mal, ein Fehler des Buchs und inwiefern ist es gewollt? Weißt du, wie ich meine? Weil jetzt, du sagst ja, ja, sie redet sich jetzt darauf raus, so ungefähr, das ist jetzt alles so fragmentarisch und ist kein richtiges Buch und als ob sie nachträglich erklären wollte, was eigentlich ein Fehler des Buches ist, ja, so, und erklärt es aber zum Prinzip und I don't know, ja, so.
Nochmal zu diesem Gewebten, weil ich glaube, das kommt an ein oder zwei Stelle. Das ist ja auch, also auch so im Literaturstudium öfters mal vorgekommen, so als Metapher für das Schreiben. Und ich war immer so, ja, ich weiß oder ich glaube zu wissen, was die Leute damit meinen, aber mich hat es nie so interessiert, weil ich es jetzt auch nicht so eine überraschende Metapher finde. So, ja, natürlich, du musst gucken, dass Teile zusammenpassen und dass sich Stränge, wir haben ja auch das Wort Erzählstrang, miteinander verweben, so, ne? Deswegen, ich war da immer so ein bisschen, ja, no shit, Sherlock, so. Aber, okay, jetzt wird das hier wieder aufgegriffen. Genau, da habe ich dann auch gedacht, naja, es ist jetzt nicht neu, aber okay, cool. It's a thing, so fand ich jetzt auch interessant. Aber ich finde, wenn man die Metapher des Webens jetzt ernst nimmt, wenn man sie schon nimmt, du webst auch nicht dreiviertelten Teppich und machst dann random zwei Perlen in der Mitte rein. So, also
warum
weißt
nicht?
Du, das Weben hat ja, ja auch ja. sozusagen eine total krasse Logik oder Dramaturgie. Das hat ein Muster, das hat Regeln. Mhm. Das erlaubt keine Fehler. Es sieht total beschissen aus, wenn du irgendwo mal zwei, weißt du, mit oben, unten, oben, oben, wenn du das da falsch machst. So. Es muss auf eine Art virtuos sein in dem System, was es sich selbst auferlegt hat. Und das ist das, was mich hier stört. Es legt sich ein extrem krasses System auf, holt ganz weit aus, holt, und das glaube ich, da gehe ich auch nicht mit dir mit, dass es für Russland neu ist, weil sie beruft sich ja nur auf westeuropäische oder fast nur auf westeuropäische Texte, Irigaray und so weiter. Also weißt du, es ist jetzt ja nicht so, als hätte die noch nie aus Russland rausgeguckt und würde jetzt was ganz Neues machen, was dann noch niemand gemacht hat. Ich finde, es muss halt irgendwie so eine Virtuosität haben in dem, was du dir selbst auferlegst. Und das hat für mich irgendwie nicht. Es ist dann so clumsy und mich hat es ein bisschen erinnert, jetzt gehe ich, also ich genau, ich mache kurz nochmal auch ein Beispiel dafür, um auch ein bisschen in den Text reinzugehen, wo ich leider stöhnen musste, weil ich genervt war. Seite 257. Mir gefällt die Vorstellung, dass sich Schmerz verläuft wie Kreise auf dem Wasser. Ich möchte diese Metapher benutzen, um die Struktur meines Buches zu beschreiben. Der Weg eines ins Wasser geworfenen Steinchens, das ist mein Weg, ein Prozess, der vom Tod meiner Mutter in Gang gesetzt wurde. Ich falle und fliege nach unten oder ich sinke auf den Grund meiner selbst und fahre weit ins tiefste Sibirien, in die aufgeschlagene Finsternis. Dieser Weg eines schweren, harten Gegenstands erregt den Raum, durch den er fliegt. Er erregt ihn im doppelten Sinne des Wortes. Er schafft Regung und beunruhigt ihn. Mein Weg beunruhigt, reißt Erinnerungen auf und erzeugt Wellenkreise von Geschichten, die sich leise eine nach der anderen ausweiten, größer werden und meine Erzählungen einrahmen. Sie sind das Hintergrundrauschen meiner Bewegung. Weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Also es ist halt so ein bisschen, ja, ich wiederhole das jetzt nochmal, wenn es gut gemacht wäre, würde ich das fühlen und bräuchte das jetzt nicht erklärt.
Also weißt du, das ist ja jetzt nochmal, könnte man sagen, eine andere Metaphorik als der Teppich. Also sozusagen.
Genau, es kommt dann wieder was, was gar nicht zusammenpasst.
Ja, also sozusagen ist das Problem, dass du das nicht, dass du das, was hier behauptet wird, nicht siehst in Bezug auf den Text, weil da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder ist das Problem, sag ich mal, eins der Komposition? Also das ist so ein Aneinanderreihen von unterschiedlichen Bildern und Metaphoriken poetologischer Art ist, die am Ende vielleicht alle gar nicht so genau zusammenpassen. Also was ist es jetzt? Ist es ein Teppich? Ist es ein Stein, der irgendwo reinfliegt? Ja. Also weißt du, so pick your metaphor.
Ja, genau. Ja. Und warum brauchen wir alle diese Welt? Habe ich mal zwei Metaphern, an was mich dieses Buch erinnert hat. Kennst du dieses Bild? Das ist öfters, ist wie so ein Meme, wo so die vordere Hälfte eines Pferdes so als Schwarz-Weiß-Foto ist und jemand malt dann weiter und hinten ist es wie so ein Strichmännchen.
So eine Kinderzeichnung.
Und dann steht da irgendwie drüber so mein Abstract und meine tatsächliche Dissertation oder so. Ja. Und ich finde, so ist es hier auch, mein Konzept und meine Ausarbeitung, weil, und jetzt der zweite Vergleich, es erinnert mich an die Promotionszeit. Da gab es Leute, die haben über ihre Doktorarbeit geredet, als wäre es der nächste Nobelpreis. Weißt du, die haben sich verzettelt in, das wird so und so und mein Konzept ist das und das auch dann im Text und auch in meinen Kapiteln nochmal das. Und du hast ja so gedacht, wow, 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 krass, ne? Also die sind so im Genie-Level unterwegs, da komme ich ja gar nicht ran. Und die fertige Diss war dann so, weil zu viel sozusagen Überbau, es ist
zu viele Erwartungen
so Erwartungen und so angestrengt und ich denke mir halt so, mach doch einfach was Gutes und rede nicht so aufgeblasen darüber. Mhm. Und das ist für mich hier auch so, das ist dann, es wird sehr aufgeblasen über das eigene geredet, was dann aber das meiner Meinung nach nicht wirklich, zumindest nicht am Ende einlösen kann. Und das fand ich eben schade, weil ich hasse jetzt nicht alles daran. Der Anfang, dieses Thema Trauer über schwierige Leute, das fand ich sehr interessant und ich fand auch den Blick auf oder den Blick aus einer trauernden, also den Blick in eine trauernde Person oder auch deren Sicht auf die Welt sehr realistisch auf eine Art und sehr gut eingefangen. So dieses, ich selber habe jetzt noch keinen Elternteil zum Glück verloren, deswegen diese, sag ich mal, Art der Trauer kenne ich nicht, aber ich kenne schon, wenn man irgendwie einen Todesfall hat in der Familie oder so. Und also ich finde, das ist ganz krass, wie sich die eigene Perspektive dann verschiebt und man ist ja wie in so einem, man geht so aus dem Haus und denkt sich, warum gehe ich aus dem Haus? Weißt du, so was ist überhaupt noch so? Also dieses, ich kann es auch nicht richtig beschreiben und ich finde eben, sie hat das sehr gut gemacht am Anfang und deshalb fand ich es so schade, dass es dann hinten raus irgendwie notwendig wurde, das so zu verklausulieren auch alles und ja.
Ich sehe voll, was du sagst und ich glaube, das kann man dem Text schon ankreiden, voll, dass er vielleicht zu viel auf einmal will und zu viel auf einmal vermischt. Es ist so wie so ein überdeterminiert, also überdeterminiert im Sinne von, ich mache 500 Erklärungen für das, was ich mache, und es hätte aber vielleicht gereicht, wenn ich eine Sache nehme und die dann vielleicht konsequent mache. Ich weiß auch beim Lesen, ich hatte wirklich so unterschiedliche Phasen, also Teile, wie du sagst, die mich gepackt haben. Mich hat auch so dieses über, aber weil, weißt du, das sehr mit meiner eigenen Sozialisation zusammenhängt an der Uni, also die Sachen über so Écriture féminine und weibliches Schreiben, das ist so ein bisschen für mich ein alter Hut. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber ich fand zum Beispiel auch so dieses Gedicht in der Mitte über die Mutter. Ich finde es interessant, sie schreibt ja, und das kommt auch relativ spät eigentlich, sagt sie ja, die Mutter stirbt und sie kann keine Gedichte mehr schreiben. Und deshalb entsteht auch dieses Buch. Also es ist ja auf so einer persönlichen Ebene für sie total, auch darin gehend, total krass, weil mit der Mutter irgendwas mit ihr nicht nur passiert, das jetzt vielleicht mit uns allen passiert, wenn wir einen Elternteil oder einen nahestehenden Menschen verlieren, sondern es passiert eben noch mehr, nämlich ihr versagt sozusagen ihre lyrische Sprache. Und ich meine, Klammer auf, Klammer zu, auch da, was sie schon noch machen kann, ist dieses unglaubliche Gedicht schreiben, das eben unmittelbar nach dem Tod der Mutter entsteht und das finde ich total berührend ist. Klammer zu, ja. Und das ist ja auch nochmal so eine Verwebung oder eigentlich, glaube ich, liegt darin der Grund, auch wenn das, glaube ich, tatsächlich nie so explizit gesagt wird, warum für sie die Écriture féminine so zentral ist. Weil ja die These jetzt, um es zu versuchen, so runterzubrechen, von Julia Kristeva vor allen Dingen ist, dass es eine, sie bewegt sich ja im Kontext der Psychoanalyse, wo ja sozusagen die Annahme ist, mit der symbolischen Ordnung und das heißt mit dem Vater kommt die Sprache. Also sozusagen ab dem Moment, wo so der Ödipus-Komplex einsetzt und sozusagen die symbolische Ordnung akzeptiert wird, gibt es Sprache. Ödipus-Komplex heißt eben Trennung von der Mutter und sozusagen der Vater steht dann immer für die Sprache. Und Kristeva sagt oder setzt dem entgegen in dem Buch, das heißt Die Revolution der poetischen Sprache, dass es vor dem Ödipus-Komplex und vor dem Nein des Vaters oder vor dem Eintritt in die symbolische Ordnung Sprachlichkeit gibt, die sich vom Körper der Mutter her denkt. Und die ist sehr stark über Rhythmen, über eben so Vorbedeutung etabliert oder die so, also sie hat da auch so Begriffe wie Stasen und so, also sozusagen Rhythmisierungen schaffen Bedeutung und nicht jetzt Wortbedeutungen. Und Kristeva hat dann eben die These, dass jegliche, vor allen Dingen Poesie, weil die ja auch sehr stark nicht auch mit diesem lautlichen und rhythmischen Material arbeitet, sich eigentlich von dem Körper der Mutter und dieser Phase vor eigentlich dem Eintritt in die symbolische Ordnung. Und das wertet natürlich extrem nicht nur die Figur der Mutter auf, sondern eben auch gerade den Körper der Mutter. Also die These ist im Grunde, jegliche lyrische vor allen Dingen, aber auch im Grunde künstlerische Ausdrucksform ist undenkbar und unmöglich oder reaktiviert eigentlich das, was wir in dieser Symbiose mit der Mutter so. Und deswegen ist es natürlich, also denke ich mir, das sagt sie, glaube ich, jetzt so explizit nie, deswegen ist dieser Tod der Mutter, wo dann auf einmal ihre, sage ich mal, lyrische Sprache versiegt, weil der Körper der Mutter nicht mehr da ist. Und sie sagt ja auch, das kommt relativ am Anfang so, da wo die Mutter ist, ist jetzt diese Wunde, ist wie so Nichts, aber dass dieses Nichts eigentlich da produktiv gemacht wird. Ja, so. Und deswegen vermute ich mal, kommt so die Hinwendung auch zur Écriture féminine. Und warum habe ich das jetzt gesagt?
Darf ich da schnell was vorlesen, ja, was natürlich dazu passt? Einfach nur, ja, weil das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch ein total interessantes Thema und gerade das zu behandeln an dem Tod der Mutter, den dann eine junge Schriftstellerin beschäftigt und die dann einerseits auch diesen Körper, der eben der Ursprung all dessen ist, sozusagen pflegt, zum Tod begleitet und nach dem Tod in Form dieser Asche in der Urne, das kommt ja auch sehr viel vor von, weiß ich nicht mehr, wie der Ort heißt, wo sie gestorben ist, nach Moskau und dann von Moskau wieder nach Novosibirsk, nach Irkutsk und dann nach Ust-Ilimsk oder wie es heißt. Also das ist ja auch ein total starkes Bild dafür, ne? Ja. Diese Urne, die dann nochmal in diesen Kästchen ist und so. Und dann möchte ich kurz was vorlesen, wo ich dann halt dachte, oh, das ist das Thema und jetzt wird es ja richtig interessant und das fand ich dann eben schon vielversprechend. Da fragt sie eben relativ am Anfang, Seite 74, aber kann ich für meine eigene Mutter sprechen? Dieses moralische ethische Dilemma quält mich schon sehr lange. Für sie zu sprechen bedeutet, die vollständige Kontrolle über sie zu erlangen. Im Grunde wurde meine Mutter erst nach ihrem Tod ausschließlich mein. Ich erhielt das uneingeschränkte Recht, über ihren Körper zu verfügen und sogar hier in diesem Text für sie zu sprechen. Ihr Sprechen so zu gestalten, wie es mir beliebt. Nach ihrem Tod freute ich mich insgeheim. Mama gehörte mir. Eben das meine ich. Ich finde, das war der Anfang, so war so vielversprechend, und ich habe mich dann immer gefragt, warum ist das nicht genug?
Ja.
Warum ist das Thema nicht genug gewesen? Weil dann zum Beispiel auch, als das erste Mal kommt, dass sie mit der Urne ins Flugzeug geht. Das kommt ja insgesamt, glaube ich, dreimal, vielleicht sogar viermal. Und beim ersten Mal fand ich das total stark, eben als dieses Bild, dass du dann, du bist einerseits in der Trauer, du hattest eine Mutter, die jetzt einfach auch als Körper nicht mehr existiert, sondern in dieser Asche ist, und du musst dann so bürokratische Abläufe machen, was ja auch so ein typischer, ja, so eine Absurdität von auch, glaube ich, jeder Trauerphase ist, ne? Dieses Körperliche, was dann aber in so eine bürokratische Nightmare sozusagen übergeht. Ja. Und das fand ich dann total interessant. Und es ist dann eben die Frage, darf man das ins Handgepäck oder nicht? Was braucht man da für Papiere? Welche Stempel muss man sich holen, um die eigene Mutter in einer Sporttasche, in einem Kästchen, in einer Urne von A nach B zu transportieren? Da dachte ich, ah, krass, ne? Spannend, das jetzt an diesem Thema irgendwie abzuarbeiten. Und dann kam das irgendwie 3 oder 4 Mal. Jedes Mal ist man wieder ins Flugzeug. Jedes Mal wurde wieder im Detail erzählt, sozusagen, wie man an der Sicherheitskontrolle den Ordner mit den Dokumenten rausgeholt hat. Und da, ja, da war es dann irgendwie, hat was so stark angefangen hat für mich, das dann irgendwie nicht, hat dann kein Thema gefunden, in dem das so richtig aufgeht oder was so zu Ende gedacht wird.
Ich finde es interessant, weil mir ging es anders. Ich hatte nämlich das Gefühl, was ich, glaube ich, am Anfang auch so gesagt habe, für mich sind so die Zeitebenen verschwommen. Also mir war am Ende nicht mehr klar, wann bin ich jetzt? Ist es eigentlich noch die gleiche Szene? Ist es jetzt schon eine andere Szene? Und auch da könnte man wieder sagen, es ist quasi ein Fehler des Textes oder es ist bewusst gesetzt im Sinne von, weil auch das ist ja sozusagen Trauer. Trauer ist ja auch ein Verlust von sowas wie Zeitgefühl. Ja? Also, dass du eben nicht mehr unterscheiden kannst, war das jetzt gestern, war das jetzt heute, oder sagen wir mal Trauer, / Trauma, um jetzt den zweiten Begriff, weil das ist natürlich, wir sind auch in einem Traumanarrativ, weil das ist vielleicht, um das jetzt auch nochmal ins Spiel zu bringen, es ist ja auch eine Geschichte, also diese Beziehung zur Mutter ist auch deswegen, glaube ich, relativ problematisch, weil die Mutter, also trennt sich vom Vater, da ist Oksana relativ jung und hat dann vor allen Dingen einen Partner, der ihr gegenüber, also da ist auch viel Alkoholismus, also es sind sozusagen, also die Mutter, muss man vielleicht dazu sagen, kommt aus so einem sehr, aus sehr ärmlichen Verhältnissen, oder es ist so ein Milieu, they get by, aber es ist so ganz klar Arbeiterinnen und so ein bisschen desolate Verhältnisse so, und da gibt's auch Gewalt so und das wird jetzt nie so explizit gesagt, was für Gewalt da ist, aber dass Gewalt ist und dass Oksana das auch mitkriegt und auch, glaube ich, so im Grunde, also es wird eben nie so explizit erzählt, aber man versteht, glaube ich, schon eben über diese ganze, über das ganze Buch hinweg, dass es da sehr viel Vernachlässigung auch gibt. Ja, also die Beziehung zur Mutter ist auch deswegen problematisch. Ja, und ich finde, um jetzt nochmal vielleicht so wo ganz woanders hin abzubiegen, für mich, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, dass das, was du gesagt hast, nicht stimmt oder so, ja, aber was ich schon interessant fand oder was mir gut gefallen hat an dem Buch war, das ist ja im Grunde ein Text, der sehr ähnlich funktioniert oder funktionieren könnte oder ähnliche Themen verhandelt, wie zum Beispiel die Bücher von Édouard Louis. Also wir haben ein queeres Kind, das in extrem ärmlichen und brutalen Verhältnissen aufwächst und wo auch klar ist, da ist eben Gewalt, da ist Armut, da ist auch indirekt eine Abwertung der von queerem Begehren, weil ich meine, dass Oksana solche Probleme damit hat, mit ihrer eigenen Identität, also oder mit dem eigenen lesbischen Begehren klarzukommen, hängt schon auch damit zusammen. Und ich finde, das Interessante ist aber genau, dass es eine Art hat, dieses Buch für mich, also das einerseits gar nicht so zentral zu machen. Also es ist ja nicht diese typische, sage ich mal, Édouard Louis-Erzählung, die wir halt so kennen. Einerseits diese Chronologie und dann aber auch ganz soziologisch zu erklären, also das ist so und so und das sind die Klassenverhältnisse und bla bla bla. Sondern das erzählt es ja alles en passant. Es sagt ja nie an irgendeinem Punkt, sagt sie, ja und das übrigens geht's hier um patriarchale Gewalt. Ja, so. Also sozusagen das irgendwie dass es darum geht, aber das ist gar nicht das Zentrale. Ja? Mhm. Und was ich auch krass finde, ist die Art und Weise, wie das erzählt wird, weil also sozusagen das ist wie so der Counterpart zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also auf poetologischer Ebene erklärt sie uns die ganze Zeit, was sie macht. Also häuft die Bilder aneinander und fragmentarisch in der Kreatur Feminin. Aber da sagt sie uns ja nie, was sie macht. Da sagt sie nie, ach so, übrigens, ich erzähle euch jetzt meine sozusagen im Grunde ja, was man in sozusagen mit Edouard Louis und Annie Ernaux Transfuge de Classe Story erzählt, weil das ist es ja auch sozusagen, ja, sagt sie nie. Und ich finde, sie hat auch so eine Brutalität und auch Direktheit in der Sprache, die gar nicht irgendwie, also die Art und Weise, wie sie diese zum Teil krassen Verhältnisse erzählt, ist eben gar nicht ausschweifend und ist, weißt du, so extrem brutal. Ich lese mal kurz eine Passage vor, um vielleicht zu erzählen, also um vielleicht zu zeigen, was ich meine. Warte mal ganz kurz. Also, ich erzähle nur mal kurz, es gibt ganz kurz den Kontext. Und zwar geht es um den Partner der Mutter, Jarmolajew, der eben gewalttätig war und quasi den Oksana wohl miterlebt hat. Und das muss wohl ziemlich schlimm gewesen sein. Und dann kommt sie drauf zu sprechen und schreibt eben, übrigens war Jarmolajew bereits tot, als Mama starb. Er war langsam und qualvoll gestorben, bei lebendigem Leib verfault. Als ich erfuhr, was mit ihm geschehen war, musste ich tatsächlich schallend lachen, weil ich ihm unzählige Male den Tod gewünscht hatte. Manchmal würde ich gerne glauben, ich hätte ihn mit der Kraft meines Hasses getötet. Aber es war viel einfacher und banaler. Bei einem großen Fest zu seinem 40. Geburtstag haben sich sein Bruder und er inbrünstig umarmt und aus lauter Bruderliebe hat der ihm das Genick gebrochen. Den Rest erledigte dann die medizinische Versorgung in der Provinz. Erst schworen ihn die Ärzte auf den Rollstuhl ein, dann machten sie ihm selbst diese Hoffnung nicht mehr und am Ende vergaßen sie ihn einfach. Als sich seine Frau mit unendlich viel Kraft und Nerven Zutritt zu seinem Krankenzimmer erstritten hatte, hatte er sich sogar seine Stirnwund gelegen. Das Herz versagte, in der Lunge hatte sich Wasser gesammelt, die schwache Leber hörte auf zu funktionieren. So starb er, ohne seinen 41. Geburtstag erreicht zu haben. Und es ist so, auch da, man merkt halt in dem, wie sie das einleitet, dass sie eigentlich wie so glücklich ist, dass der so einen krassen Tod gestorben, versteht man, okay, da muss echt viel Krasses passiert sein. Und dann aber auch so, weißt du, dieses Milieu, weißt du, so die, weißt du, die zwei Brüder, die sich so krass umarmen, dass er ihm das Genick bricht und dann sozusagen fehlende medizinische Versorgung. Also ich finde, das erzählt ganz viel eigentlich en passant, aber auch mit so einer, eben so einer Brutalität, die halt gar nicht irgendwie so, oh nein, und wie schlimm oder was auch immer oder wie ging's mir dann oder so. Und das hat sie, finde ich, echt sehr oft. Und das finde ich schon, also weißt du, mich hat's interessiert, weil das fand ich dann schon sehr anders als das, was gerade, sage ich mal, in Deutschland und Frankreich vor allen Dingen unter diesem autofiktionalen Schreiben über Herkunft verhandelt wird. Und das fand ich irgendwie sozusagen interessant. Aber das ist, weißt du, fast eigentlich, wie sollte man sagen, so komplementär zu dem, was du beschrieben hast, zu so einer Übererklärung poetologischer Sachen, läuft das wie parallel. Und man könnte ja auch sagen, das ist jetzt auch nochmal so ein Strang, der da auch noch reinspielt und der aber gar nicht erklärt wird und wo man gar nicht weiß, so.
Den versteckt man.
Ja, ja, genau. Und dann erklärt sie ihn nicht. Ja, ja, total. Ja,
auch dieses zirkuläre, nicht lineare, wie auch immer man es nennen möchte, erzählen, das funktioniert ja gut in diesem Roman und das passt auch zum Thema. Ja. Also das finde ich auch gar nicht das. Ich glaube, das ist ja das in dieser Rechtfertigung, die du vorher vorgelesen hast, das ist ja das, was sie versucht vorwegzunehmen, den KritikerInnen. Aber das ist eigentlich das, was funktioniert, was man eigentlich gar nicht entschuldigen müsste. Ja. Das fand ich ganz interessant.
Ich verstehe, was du
meinst. Und ich habe mich auch jetzt gerade gefragt, man kennt ja so ein paar so klassische, russische Klassiker, aber so zeitgenössisches habe ich jetzt auch noch nicht so viel gelesen. Und ich habe mich auch gefragt, so das, was man von der russischen Kultur kennt, glaube ich, ist auch oder unterscheidet sich ein bisschen von unserer Kultur, was auch Nähe und Härte manchmal angeht, auch im familiären Kontext und so. Und das ist halt auch das, was da total rüberkommt und was ich, glaube ich, jetzt auch gar nicht so, weiß ich nicht, ob das jetzt sozusagen ein Kniff der Autorin ist oder ob das auch einfach einfach so ein bisschen, oder beides ist so ein bisschen einfach so diese russische Einfärbung von Familienstrukturen und von ja auch einer sehr direkten Art, oft Sachen zu sagen oder über Sachen zu sprechen, die in unserer Kultur vielleicht ein bisschen mehr so verschönigt werden oder beschönigt werden.
Ja, oder auch sowas, so eine Härte sich selbst und allen gegenüber, also von wegen so, der ist so bei lebendigem Leibe verfault, ah Mann, das passiert, weißt du, so shit happens und man denkt sich so, oh, what just happened? So. Ja. Und interessanterweise ganz am Schluss gibt es noch so einen quasi Eingangsparagraphen, wo sie so ein bisschen sagt, dass ihre Mutter auch so war. Da schreibt sie so, du hast mir das Sprechen, also es ist wirklich so literally die letzten 5 Seiten, spricht sie die Mutter direkt an. Du hast mir das Sprechen beigebracht, du hast mir das Lesen beigebracht, du hast mir das Schreiben beigebracht, du hast mir die Sprache geschenkt. Und dann schreibt sie noch, deine Sprache ist eine sehr harte Sprache. Sie ist ungeschickt und eng, nur schwer gelangen neue Wörter und Dinge in sie. Ich werde wütend, wie du wütend warst. Ich fühle, ich hasse, wie du es getan hast. Genau, also sie beschreibt da ja auch so ein bisschen diese Härte der Mutter, die man ja auch an unterschiedlichen Stellen auch mitkriegt. So. Also die Härte der Mutter ihr gegenüber. Mhm. Oder dass das eben auch deswegen so eine schwierige Beziehung war.
Ja. Aber was ich ganz schön dann fand am Ende war, also Oksana möchte dann ja eine Trauerfeier für die Mutter machen. Also nicht bei der Beerdigung, glaube ich, sondern nochmal separat. Und ihr ist auch ganz wichtig, dass die Mutter oder dass die Asche ihren letzten Ort sozusagen in ihrer Heimatstadt findet und nicht dort, wo die Mutter zuletzt mit ihrem Lebenspartner gelebt hat. Und das ist halt auch ein Ort, an dem Oksana schon ganz lange nicht mehr lebt und auch nicht mehr so viele Leute kennt und eigentlich gar nicht so genau weiß, ja, wen würde meine Mutter denn jetzt da haben wollen. Ich glaube, da sind schon ein paar Tanten und so noch dabei, aber sie schreibt dann im Prinzip so an das gesamte Umfeld irgendwie so
über
eine
so Schüler-VZ
genau,
oder so.
Eine offene Einladung, hey, wir machen hier eine Trauerfeier für XY, na, wer kommen möchte, bitte Bescheid sagen. Und dann ist es ja am Ende, glaube ich, so eine Horde, Gruppe von Frauen, glaube ich. Also da wird auch nicht erwähnt, dass der André, also das war ja der letzte Partner, dabei ist, die dann sich in der Nähe von Irkutsk, glaube ich, oder halt am Baikalsee treffen und da auch dann wie so eine Wandergruppe eigentlich sind und so Ausflüge machen und ich glaube auch mehrere Tage und Lagerfeuer machen und miteinander reden und auch Geschichten über die Mutter teilen. Und das fand ich dann eigentlich ein gelungener Abschluss für diese Erzählung, fand ich auch interessant, weil ich finde, das Buch behauptet ja, es ist hier nicht linear und so. Und dann ist aber doch dieses am See, dieser Frauenkreis, der so eine Art Solidarität auch vermittelt, ist ja dann doch, finde ich, eine klassische letzte Szene in einem Film.
Ja, stimmt.
Also irgendwie dann doch wieder nicht so diffus gewesen, wie man war, genau. Und dann werden da auch nochmal diese alten Geschichten, ne, die dann ihr auch nochmal so ein bisschen eine versöhnlichere Sicht auch auf die Mutter zeigen, die alten Fotos und so. Das endet dann ja doch irgendwie so. Ich fand es jetzt schön, weil es war ein passendes Ende, aber ich habe nur gemerkt, ja, eigentlich geht das jetzt gegen das Programm, ne, was davor groß postuliert wurde. Aber das fand ich dann nochmal ganz schön. Und da glaube ich eben auch durch diese Härte und diese, ich kenne jetzt nicht so viele russische Frauen, aber ich kenne ein paar. Und ich glaube ich schon auch manchmal so diese Solidarität, die man dann unter Frauen hat, wenn sozusagen, ja, wenn es irgendwie Gewalt mit den Männern oder so gibt, das fand ich, ist da auch nochmal sehr rausgekommen am Ende. Und dann ist es irgendwie so überraschend sentimental nochmal geworden, was man am Anfang irgendwie nicht so erwartet hat, weil es ja das so als so schwierig auch aufgesetzt hat.
Ja. Ja, also man könnte noch viel mehr dazu sagen, aber vielleicht sollten wir schon zum Voting übergehen oder hast du noch was ganz Wichtiges, was dir unter den Fingernägeln brennt und was du immer schon zur Écriture Féminine sagen wolltest?
No.
Ja, bevor wir zum Abschluss, zur abschließenden Bewertung kommen, magst du noch sagen, was wir nächstes Mal besprechen?
Wir lesen für die nächste Folge ein Buch aus Vietnam. Ich freue mich total, weil ich habe irgendwie dann überlegt, ob ich schon mal ein Buch von einer vietnamesischen Autorin gelesen habe, die nicht jetzt irgendwie in den USA lebt, also jetzt nicht irgendwie Ocean Vuong oder so. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen gegoogelt, was es da so gibt neuere Literatur. Und deshalb lesen wir, tut mir wirklich leid für die Aussprache, von Nguyen Phan Ke Mai, Der Gesang der Berge. Ich bin super gespannt. Das ist eine Familiengeschichte, set in Vietnam. Ich glaube, mehrere Generationen.
Yes.
Ich glaube, da ist viel drin. Ich habe richtig Bock, mal was ganz Neues oder anderes für mich zumindest mir anzuschauen. Ja.
Cool. Looking forward. Ich auch. Ja, magst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann anfangen, genau. Also ich war echt ein bisschen enttäuscht, fand aber auch nicht alles schlecht, so ist es nicht. Aber hinten raus, als die ganzen Erklärungen für alles kamen und die Fußnoten sozusagen für alles, was davor geschehen ist, war ich dann doch ein bisschen verärgert. Deshalb kann ich leider nicht so viele Punkte geben. Ich würde mal sagen 2.
Also ich weiß genau, was du meinst, so. Und ich bin aber wirklich so, also ich glaube, mir ging es sogar so, dass ich das erste Viertel war ich voll on board, dann hat es mich verloren, dann hat es mich beim Gedicht wieder gecatcht, dann hat es mich wieder ein bisschen verloren und am Ende war ich total into it, weil ich schon dann so das Gefühl hatte, okay, es löst schon auch eben so in diesem Diffusen der Zeit und so weiter und so eben über diese Reise, die man mit der Autorin macht in every sense of the word, war ich dann irgendwie schon am Ende satisfied, obwohl ich zwischendrin es schon anstrengend auch fand. Das, also da gebe ich dir total recht. Und ich finde, wie gesagt, es gibt halt für mich Themen, die ich im Grunde sehr gut zu kennen glaubte, nochmal so anders verhandelt zu finden. Also ich meine jetzt so diese ganzen autofiktionalen Herkunftsgeschichten, die ich ja schon sehr gerne mag und sehr viel lese und wo ich jetzt aber schon auch nochmal so gemerkt habe, boah, wie cool, dass man das auch irgendwie nochmal so anders machen kann. Das hat mich schon sehr abgeholt, muss ich sagen. Und deswegen würde ich so sagen 3,8.
Ach, das ich dachte ich, dass geben. Du 3,8 sagst. Wirklich? Hatte ich jetzt grad, also als du mit 3 angefangen hast, dachte ich mir, nee, sie gibt aber nicht 3, sie gibt fast 4, aber nicht ganz 4. Und dann dachte ich, sie sagt bestimmt 3,8.
Oh, you know me too well. Yes. Danke, dass du es gelesen hast.
No problem.
Gut.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.